gonna fall.
Und wir gehen direkt über zu Sergei Lochthofen, denn das ist sein Mann, sein Idol, vielleicht auch der gute alte Bob Dylan, wird heute 80 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob er feiert, ob er ein Feiertyp ist, ob er sein Leben lang gefeiert hat. Das weiß Sergei Lochthofen besser. Hallo und guten Morgen, guten Tag.
Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich meine, in Weimar sind wir, glaube ich, ja morgen, aber selbstverständlich, die Zuhörer haben wir auch. Tragen Sie mit im Herzen. Ja, Bob Dylan, für mich ist sehr verwunderlich, dass Menschen wie Dylan oder McCartney nächstes Jahr, dann Jagger, 80 Jahre alt werden. Das hätte man natürlich in den 60er Jahren nie erwartet. Immerhin war Bob Dylan der Erste, der den Beatles Marihuana angeboten hat im Hotel. Mhm. Und da sind die praktisch auf die ganzen anderen Geschichten gekommen. John Lennon hat ja auch Schwierigkeiten mit Heroin und mit Drogen dann gehabt, wie viele in dieser Generation. Also, dass die überhaupt so alt geworden sind und der Dylan, in vielen Rezensionen im Augenblick wird ihm behauptet, er würde noch Gitarre spielen, das ist natürlich Unsinn, der hat Gicht, das kann er gar nicht mehr, er hat ein Piano stehen, auf dem er mal ab und zu mal die zwei Fingerchen drauf drückt, also er kann das alles technisch nicht mehr, aber insgesamt, dass der Alte das noch durchhält und immer wieder was Neues macht und auch immer wieder was macht, wo Inspiration entsteht für viele junge Künstler. Man muss ja sehen, Bob Dylan ist im Unterschied zu vielen anderen Stars aus dieser Zeit ein Mann mit sehr großem Einfluss. Das heißt, es gibt fast keine Band aus den 70er, 80er, 90er, aber auch jetzt aus dieser Zeit, die nicht irgendwo Anleihe annimmt bei Bob Dylan. Und immerhin, wenn ein John Lennon in den 60er Jahren sagt, Bob Dylan zeigt uns den Weg, dann ist es schon bestimmt etwas, was wir auch berücksichtigen sollten, ohne ihn zum Idol zu machen und zu verehren.
Ja, ist es denn musikalisch? Ist ja manchmal, da schrammelt er nicht nur den Blues, sondern er ist ja manchmal sogar fast psychedelisch eintönig. Geht es da um die Aura, um die Texte, um das, was er rüberbringt? Oder was ist das, was so fasziniert?
Naja, wenn Sie das Songbuch nehmen von ihm, das ist ziemlich dick. Das heißt, der Mann hat in diesen vielen, vielen Jahren, 60 Jahren seiner Arbeit, vieles geschrieben, vieles ist Lyrik, die vertont ist. Das ist ja auch immer wieder so eine Sache. Wir haben das ja auch bei Neil Young zum Teil, wir haben das bei Leonard Cohen, dass da auch Gedichte einfach jetzt eine Melodie suchen. Das ist Bob Dylan sehr eindringlich gelungen. Es sind eher viele Sachen gecovert worden von ihm. Am Anfang standen ja auch zum Teil sehr gefällige Varianten von den Birds oder John Baez hat es auch gesungen, viel netter, freundlicher. Aber ich glaube, das Raue hat sich schon durchgesetzt. Der Mann kann nicht singen wie die meisten im Rockgeschäft, ja. Also McCartney, Lennon, auch Jagger, die können eigentlich nicht singen, weil sie, sobald sie in die Höhe gehen, natürlich keine ausgebildete Stimme haben. Da bricht alles zusammen, da kreischen sie oder schreien oder brauchen dann die anderen vier von der Band oder so, die da mitsingen. Das ist auch nicht das Thema im Rock'n'Roll. Du musst cool sein, du musst Leute anfassen können, berühren können. Und das kann Bob Dylan, von dem man meistens in den 60er Jahren dachte, der hat noch einen Kaugummi im Mund, wenn er singt. Das ist ihm halt eine Sonderart und ich glaube, es gibt viele, die mögen genau das Unvollkommene, das Raue an dieser Sache.
Herr Lochthofen, ein Eingriff in den zivilen Luftverkehr, also stell dir mal vor, also ein Pilot fliegt mit einer Zivilmaschine und dann kommt eine Militärmaschine in Jet und du denkst, die schießen sich jetzt ab, das ist doch unglaublich. Also was da passiert ist, das ist ja Stoff für einen Film, aber das Leben. Ich habe so gedacht, wie nah sind wir immer jeweils an einem Krieg auch dran? Also ich denke ja und hoffe ja, dass ich keinen Krieg mehr erleben werde, aber ganz sicher ist es nicht, oder?
Naja, ich sag mal, es ist Weißrussland, Belarus, das Regime scheint also völlig am Ende zu sein. Bemerkenswert, wie schnell sowas gehen kann. Vor der letzten Wahl, die ja wiederum wie die anderen Wahlen manipuliert worden ist, davor war es ja sehr still um Belarus geworden. Und man hat das Gefühl, na langsam Schritt für Schritt irgendeine Einsicht haben die und versuchen die doch an Europa anzudocken. Jetzt nicht so stark wie die Ukrainer, aber immerhin, zumal ja auch der Lukaschenko immer Angst hat, das Land ganz Putin in die Hand zu geben, obwohl das natürlich zum großen Teil schon passiert ist. Also da hatte man irgendwie noch ein bisschen Hoffnung. Das ist vorbei, das macht nur ein Regime, wenn es überhaupt gar keine Hoffnung mehr hat, mit dem eigenen Volk, aber auch mit der internationalen Gemeinschaft in irgendeiner Form auszukommen. Das ist ein bisschen wie Miramar, aber eben halt am anderen Ende der Welt, wo wir sagen, na ja, das sind halt Gegenden, mit denen haben wir nicht viel zu tun. Aber hier ist es mitten in Europa, das ist schon schrecklich. Ich kann mich eigentlich hier erinnern nur an die Geschichte damals in den 80er Jahren, als die südkoreanische Maschine abgeschossen worden ist, hinten am Achotsker Meer in Russland. Da dachte man auch, mein Gott, das, da, aus so einer Sache kann ja schnell auch wieder Krieg werden. Hier ist es natürlich nicht diese Dimension, hier ist es ein Regime in der Agonie. Und die Frage ist, wie kann die internationale Gemeinschaft überhaupt auf so eine Art von Staatsterrorismus, nichts anderes ist das ja tatsächlich, wenn sie drin sitzen in der Maschine, wissen sie wirklich nicht, was mit ihnen geschieht und was die eigentlich vorhaben. Auch die fadenscheinige Art und Weise, wie das eingefädelt worden ist, Bombendrohungen und so weiter, das ist schon ein hohes Maß an krimineller Energie, was da deutlich ist. Ich hoffe zumindest, dass die Gegenmaßnahmen klar sind. Man muss ja auch irgendwie rechtzeitig deutlich machen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist sehr schwer bei uns, auch mit dem Hintergrund, dass wir ja doch rechtsstaatlich organisiert sind, auch in der Europäischen Union. Das heißt, man kann nicht einfach jemanden jetzt eine Anklage vorsetzen. Aber trotzdem, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie stark die belarussische Fluggesellschaft überhaupt noch unterwegs ist außerhalb von Russland, aber man könnte sie grundsätzlich erstmal sperren, das Regime erstmal dazu zwingen, dass das an dieser Stelle sozusagen etwas spürt. Man könnte die ganze staatliche Seite und auch die wirtschaftliche sperren vor internationalen Kontakten. Das heißt also, keiner von denen darf dann nach Europa einreisen. Das wäre sicherlich schon etwas, obwohl die Wirtschaft an sich schon zerrüttet ist und da nicht viel passiert. Aber am stärksten würde es treffen, wenn wir sagen, die Beziehungen im finanziellen Bereich, vor allem so wie beim Iran, das ja die Amerikaner so empfindlich für uns gemacht haben. Das heißt, man müsste im Prinzip jede Bank, und das sind vor allem die russischen Banken, die Kontakte haben nach Belarusland, dazu zwingen, sie zu unterbrechen. Das merkt das Regime, das würde dann die privaten Konten der Leute betreffen, das würde die Wirtschaft betreffen. Und jede Bank, die in Russland noch Kontakte hat nach Belarusland, vom internationalen Verkehr in Europa ausschließen. Das wäre etwas Empfindliches. Ob man sich zu so einer harten Geschichte durchringen kann, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall können wir nicht dulden, dass hier in Europa solche, sagen wir, staatsterroristischen, da muss man wirklich diese großen Wörter, die ja heute immer sehr schnell fallen, bemühen, weil im Prinip ist es ja nicht kein Akt von einer kleinen Gruppe gewesen, sondern ein Staat hat das angewiesen. Also völlig gaga.
Kommen wir zu Thüringen, da ist manches auch gaga und das Gezerre um die Wahlen in Thüringen, die ja eigentlich versprochen waren, eigentlich klar sind, dass die kommen sollten, jetzt durch die Pandemie verschoben und die zusammenzulegen mit der Bundestagswahl, war ja eigentlich abgemachte Sache, aber so ist das mit den Abmachungen, oder?
Die können naja, wir haben ja wiederholt darüber schon gesprochen, dass da ein paar Herrschaften kein Interesse haben, frühzeitig ihr Mandat abzugeben. Es ist schon dieser Hintergrund, auch wenn immer wieder gesagt wird, ja, die Abtrünnigen in der CDU-Fraktion, das seien doch größtenteils lang gediente Leute, die sind doch längst gesichert, auch finanziell. Das ist richtig so, aber es ist schon eine Gemengelage an dieser Stelle. Und viel, viel unerklärlicher ist ja, wie können Sie rechtfertigen, über Jahre hinweg Rot-Rot-Grün zu stützen und gleichzeitig Ihr Gewissen befragen und sagen, wir wollen jetzt nicht die Wahl schon wieder haben. Ich glaube eher, es ist eine taktische Geschichte. Man hat einfach viel Angst in der CDU, vor allem in dem Teil, der, sag ich mal, Richtung AfD schielt, dass man noch schwächer durch diese Wahl wird, dass man noch weniger Einfluss haben wird, dass man noch mehr stärker vom Wähler abgestraft wird und am liebsten es hätte das Gras drüber wechseln mit die ganze Geschichte. Und an dieser Stelle haben sich einige, die merkwürdigerweise zu der Fraktion gehören, die, wie gesagt, in die Richtung von AfD schielt, die mit Maßen zusammenarbeiten, etc. Das heißt also, es ist schon der Versuch, die CDU an der Stelle, glaube ich, auch noch stärker in eine Richtung zu trimmen, die natürlich dem halbwegs noch vernünftigen Teil dieser Partei nicht positiv erscheinen kann. Das heißt also, da gibt es eine Spaltung, die ist schon seit der Wahl von Lieberknecht damals, wo sie in die dritte Wahl geschickt worden ist, manifest und da hat sich nichts dran geändert. Und da steht eben halt für die vielen ihr eigene Interesse weit über dem des Landes und der Partei. Das ist eine Situation, da kann man auch sehr schwer diese Leute wieder einfangen, einhegen, auch wenn es höchstwahrscheinlich versucht wird. Gleichzeitig kann sich ein Kemmerich als Retter aufspielen, wenn er seinerzeit sagt, ja, die 5 Stimmen oder wie viel das sind von der FDP stehen. Das ist aber für Rot-Rot-Grün natürlich keine Situation, mit der sie arbeiten können. Also die CDU ist in einer schweren Situation und kriegt noch einen zusätzlichen Schlag. Ich glaube, das wird beim Wähler nicht honoriert.
Ich bin heute schön entspannt mit dem Rad gefahren, hier in das Radio und die Gotthardstraße 21 in die Studios und bin nicht über den Fischmarkt geradelt, weil das gar nicht mein Weg ist. Aber ich wollte eigentlich noch einen Schlenker machen, habe es aber nicht gemacht. Weiß also nicht, ob das Umweltcamp tatsächlich vor dem Rathaus und dem Fischmarkt schon komplett abgebaut ist. Aber eigentlich müssten alle, die sich irgendwie mit in der Stadtverwaltung mit dem Thema Umwelt beschäftigen, das betrifft ja alle, wenn man sich die letzten Winter, die letzten Sommer und auch die Winter, die Sommer anschaut, müssten eigentlich Dezernentinnen und Dezernenten und der OB eigentlich mit in so ein Zelt legen und mitcampen, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich vermute mal, bei den politisch Verantwortlichen im Rat ist das ja auch irgendwo einsichtig alles. Die Frage ist, wie kann ich es praktisch umsetzen? Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Aktion starte in dieser Form, die ja auch, sage ich mal, höchstwahrscheinlich nicht die letzte sein wird. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Situation in Europa, auch in Deutschland, wird sich weiter zuspitzen, was die Ökologie anbelangt und was den Klimawandel anbelangt. Und da wird es natürlich Druck geben. Es wird immer wieder neue Protestformen geben, also nicht nur brave, sondern auch zum Teil unangenehme. Und diese Kampieren vor dem Rathaus, einem der schönsten Plätze dieser Stadt, ist natürlich unangenehm. Solange kein Tourismus da ist, solange nicht viel Bewegung ist, solange die Pandemie war, konnte man sie auch wochenlang dort lassen, weil die meisten Leute in Erfurt haben es gar nicht mitbekommen, dass das ist. Das ist natürlich mit der Öffnung, mit der Bewegung jetzt ganz anders. Insofern werden die jungen Leute da weichen müssen an dieser Stelle oder sind schon gegangen. Aber wie gesagt, die Hoffnung von Verwaltungen, von politischen Entscheidern, dass das jetzt vorbei ist und erstmal wieder weg ist, ich glaube, die ist vergeblich. Es wird mehr und mehr von solchen Aktionen geben. Und man muss zusehen, dass man das halbwegs miteinander zivilisiert austrägt, weil natürlich auch auf Dauer die Nerven blank liegen. Durch Corona sind die wirtschaftlichen Schäden auch bei vielen kleinen Unternehmern, die im Tourismus beschäftigt sind oder mit dem Tourismus leben, sehr stark. Und da ist das sozusagen die Präsenz, diese offensichtliche Präsenz in dieser Form auf dem Fischmarkt, glaube ich, etwas, woran man sich sehr reiben kann. Insofern wünsche ich mir, dass alle ein bisschen mit kühlen Kopf an die Dinge rangehen und davon ausgehen müssen, dass es davon noch mehr geben wird in Zukunft.
Wenn man sich die Kommentare zum Start von Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin der Grünen, anhört und anschaut, dann scheint da ganz schön viel Machismo bei einigen durch, wo man sagt, aha, würden die einen Mann auch so hart beurteilen? Oder wie beurteilen Sie den Start, den angeblich verstolperten Start von Annalena Baerbock?
Naja, der Start war eigentlich nicht verstolpert. Es kommt eine Geschichte dazu, bei Finanzen kann jeder mitreden, das ist wie beim Fußball, haben alle erstmal Ahnung. Also man muss erstmal sauber klären, es ist alles versteuert. Das heißt also im Gegensatz zu vielen, die vielleicht uns sogar zuhören, die versuchen irgendwie an der Steuer das eine oder andere vorbeizumachen, legal, manchmal auch nicht ganz legal. Das ist alles nicht passiert. Es gibt eine Meldepflicht innerhalb des Bundestages für Zahlungen. Die kommen auch jetzt nicht von einem Unternehmen, wie das in der FDP oder in der CDU üblich ist, wo es ja auch um Hunderttausende geht, oder Honorar wie bei Gregor Gysi, wo es auch um Hunderttausende geht. Sie ist ja sehr bescheiden an dieser Stelle, aber sie hat trotzdem geschlampt an dem Punkt. Also das heißt, es ist etwas nicht mitgeteilt worden. Und zweitens ist uns plötzlich aufgefallen, Mann, die zahlen ja Boni, was ja bei den Grünen ja sehr, sehr verschrien ist. Das ist ja etwas aus der Wirtschaft, wo man weiß, eine Methode aus Unternehmen das Letzte rauszupressen und dann diese fallen zu lassen. Die Manager, die nur sehr kurzfristig denken und nicht langfristig etwas entwickeln. Das heißt also, dass in einer Partei wie den Grünen, die sich moralisch etwas besser gerüstet für die Zukunft fühlt als viele andere Parteien, ist es schon bemerkenswert, dass man zu so einer Methode gegriffen hat. Und zweitens, unprofessionell. Also das ist natürlich etwas, wenn man Kandidaten aufstellt, das weiß man doch, dass irgendwann solche Sachen rauskommen. Und das ist etwas, was, sagen wir, auch nicht positiv kommuniziert werden kann. Jetzt wird alles in einen Topf geschmissen. Und die Frau Baerbock erscheint ja fast so, als ob sie mit Masken illegale Geschäfte gemacht hätte in der Zeit der Pandemie und der Zeit, wo es sozusagen sehr pressierte. Das ist alles nicht der Fall, aber es ist unprofessionell schlampig gearbeitet worden. Und da frage ich mich, was diese ganzen Apparate, die man sich ja zugelegt hat bei den Grünen, in dem Vorstand, in der Parteispitze, was die eigentlich an dieser Stelle machen, was die sich eigentlich überlegen an dieser Stelle. Und wir haben ja immer wieder mal Situationen, denken Sie an Steinbrück damals, Honorare, nicht illegal. Aber für einen SPD-Spitzenkandidaten ist es eben nicht gut, wenn man sagt, es gibt keinen guten Rotwein unter 10 Euro. Das heißt also, eine Arroganz, eine Abgehobenheit, die ist jetzt den Grünen auch auf die Füße gefallen. Wie stark sowas ist, das wissen wir nicht. Also welche Auswirkungen das auf die Wählerschaft hat. Die haben ja eine sehr exklusive Wählerschaft, die Grünen. Ob sie genauso reagieren, wissen wir nicht, wie in der Vergangenheit bei der SPD. Aber schauen Sie doch mal dieser Jens Spahn. Noch vor einem halben Jahr waren sie in der CDU hinter vorgehaltener Hand überzeugt, also wenn Laschet und Söder das nicht richtig hinkriegen, der Spahn ist so ein toller Kandidat. Alles, was er anfasste im Herbst, war gut. Alle fanden es ganz toll. Und von einem Tag auf den anderen, der Mann schaut uns ja immer noch so verwundert an, das im Fernsehen, war er nicht mehr der Liebling, sondern der Letzte, sozusagen, auf den alle herabschauen. Das ist manchmal in der Politik nicht gerecht. Das eine, das Überhöhen am Anfang nicht gerecht und genauso ist das Absenken dann nicht gerecht. Ich bin ja mal gespannt, ob Frau Baerbock das ganz gut und unbeschadet übersteht. Denn in der Sache, in der Substanz, ist ja eigentlich nicht viel passiert, nur es ist dumm kommuniziert und dumm gemacht worden.
Ja, das ist der mediale Wirbel und der Rummel. Wie sieht es um die vermeintliche...
Es ist ja auch, die Menschen reagieren ja sofort bei Geld, sagen sie, ach, schau mal an, die stecken sich ja auch ein paar Tausend da rein. Das ist eine Sache, wenn du die ganz normal im Gehalt regelst, innerhalb dessen, das, was im Bundestag auch gezahlt wird oder in den Parteien gezahlt wird, alles transparent. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas hätte verschwinden können. Aber eben diese Schlamperei an dieser Stelle, diese Unprofessionalität, die kann er ja schon sozusagen zum Nachdenken bringen. Wenn die Spitzenleute schon so unvorsichtig sind an dieser Stelle, dann entsteht halt ein Geschmäckle und das ist da.
Zur Ruhe im Nahost, das ist ja eine mediale Ruhe, eine vermeintliche Ruhe und auch eine trügerische Ruhe, denn Ruhe und Frieden ist es ja in Nahost nicht.
Im Augenblick offensichtlich wirklich nicht.
Wer hat sich denn jetzt durchgesetzt oder gibt es da nur Verlierer? Kann es nur Verlierer geben?
Ich finde es nahezu makaber angesichts der vielen Toten, dass sowohl die Israelis als auch die Hamas jetzt behaupten, sie hätten sich durchgesetzt und sie hätten gewonnen. Was haben sie denn gewonnen? Hunderte Menschen sind tot. Einfach nur aus einer, sagen wir fast, muss man sagen, Laune heraus, dass man miteinander sozusagen diesen Konflikt blutig wieder austritt. Das passiert ja alle paar Jahre, je nachdem, wie man es gerade braucht. Die Hamas wollte der Verdacht zeigen, dass sie inzwischen stärker ist. Die Verdacht in sich ist auch noch zerstritten. Das ist der Teil sozusagen der palästinensischen politischen Elite, der vor allem im Westjordangebiet ist. Und die Hamas will natürlich dorthin rübergreifen, weil auf Dauer ist die Existenz nur in dieser Größenordnung im Gazastreifen natürlich nicht viel für sie. Zumal der Gazastreifen in einem sehr jämmerlichen Zustand ist. Die Menschen leben dort unter sehr, sehr schlechten Bedingungen. Und dann startet man so eine Geschichte und die Netanyahu reibt sich auch die Hände. Es sah ja so aus, als ob die Opposition sich zusammengerafft hätte und sogar unter Tolerierung der arabischen Parteien, die in Israel legal arbeiten, möglicherweise eine Regierung an Netanyahu vorbei endlich möglich geworden wäre und nicht schon wieder Neuwahlen, die zu nichts führen. Der kann sich natürlich die Hände auch reiben, der hat die Situation auch ausgenutzt und im Hintergrund läuft natürlich eine Geschichte, wo einfach ein ganz offensichtlicher Landraub stattfindet, also die Palästinenser immer weiter zurückgedrängt werden und die Wahrscheinlichkeit, dass ein palästinensischer Staat entsteht, immer geringer ist. Das ist einfach eine Realität vor diesem Hintergrund. Und dann zu behaupten und zu feiern, die sind die Sieger, die anderen sind die Sieger. Ja, die über 200 Toten, die sehen das mit Sicherheit anders, viele Kinder dabei. Ich finde, es sind doch ziemliche Verbrecher, die im Augenblick da die Politik in dieser Region beeinflussen. Ich habe es anders erlebt, ich habe es in der Zeit von Rabin erlebt, in diesem Friedensprozess, wie entspannt Israel, wie entspannt die arabischen Gebiete waren. Ich bin da überall unterwegs gewesen, auch privat. Also ich fand das damals toll und hatte die Hoffnung, dass tatsächlich auch infolge von den Veränderungen in Europa, in Afrika, auch der Nahe Osten endlich befriedet wird. Nein, mit Hilfe von Netanyahu, den Terroristen von Hamas und den anderen Hisbollahs und wie sie alle heißen, ist es gelungen, die Sache, den Krieg aufrechtzuerhalten. Und wir haben das Dilemma nach wie vor und leiden tun und tun darunter ganz normale Menschen, so wie Sie und ich, Rundfunkberichterstatter, die dort leben müssen und die nicht woanders leben können, Lehrer, Ärzte, ganz normale Handwerker, die natürlich keinen Krieg wollen, die keine Raketen wollen.
Eine ganze Periode der deutschen Politik wurde nach einer Stadt benannt, nach Weimar. Es gibt eine Hunderasse, die nach Weimar genannt wird. Es gibt das Weimarer Urteil, jetzt auch den Weimarer Richter. Also immer wieder Weimar, oder? Mensch, und Porzellan gibt's
ja
auch noch.
Ja, damit müssen wir leben. Ich kann mich erinnern, ich glaube 90 sollte der erste ICE fahren und sollte nicht in Weimar halten, nur in Erfurt. Da wollten sich ein paar Weimarer auf die Schienen legen und ihn zum Halten zu bringen. Das heißt, natürlich ist Weimar historisch gesehen einfach die letzten 500 Jahre ein sehr auffälliger, markanter Ort in Deutschland, nicht nur in Thüringen. Und insofern sagen wir, schaut man natürlich da ein bisschen anders hin als selbst nach Erfurt oder nach Jena. Weimar ist schon etwas Besonderes und dass dort die Geschichte mit dem Familienrichter passiert ist, der sich offensichtlich angemaßt hat, die ganz große Politik mitzumachen, das ist schon bemerkenswert. Also ist sicherlich Zufall, aber doch interessant an dieser Stelle, dass in Weimar sowas passiert. Gleichzeitig zeigt es auch, dass das Handeln von Richtern auch in Deutschland nicht kritiklos hingenommen werden muss. Es ist nicht immer nur objektiv geschuldet, das, was sie da verzapfen. Und es zeigt ja auch, wie stark das, was in der Gesamtgesellschaft passiert, auch in die Richterschaft hineinreicht. Wir stellen ja immer wieder fest, auch aus Thüringen sind ja eine ganze Reihe Juristen in der AfD, das heißt in einer rechtsextremen Partei. Und es gibt offensichtlich auch in Sachsen, sieht man das sehr deutlich, aber auch in Thüringen Anhänger der Rechtsextrem auch innerhalb der Richterschaft, was ja vor der Geschichte der Richterschaft, also ich erinnere nur an die Zeit der NSDAP und 50er, 60er, 70er Jahre, ja nichts Ungewöhnliches ist, dass das auch Leute anzieht zum Teil an dieser Stelle, die zum Teil sehr krude Auffassungen haben. Und insofern ist es gut, dass man zu einer Selbstreinigung in der Lage ist und es ist gut, dass man das beendet, so eine unsinnige Art und Weise, die Menschen zu verwirren. Insofern sage ich mal, ja, ich hoffe, dass am Ende die Entscheidung auch der oberen Instanzen ziemlich konsequent sind und der Mann nicht noch einmal in dieser Art und Weise und andere auftritt und andere auch keine Lust dazu haben.
Wenn im fachlichen Bereich jemand auf seinem Doktortitel besteht, okay, aber es gibt ja auch Menschen, die darauf bestehen, immer das Doktor, also mit Herr Doktor angesprochen, Herr Professor oder Frau Doktor oder wie auch immer, und das als Status, ja, aber der Status ist mir hingeschrieben wird, ist doch eigentlich von gestern, oder? Herr Doktor, Frau Doktor, Herr Professor, Herr Verein, Frau Vorstand.
Nein. Also ich habe es erlebt in den letzten Jahrzehnten, es hat sogar zugenommen. Also das heißt, dass man für bestimmte Funktionen einen Doktortitel haben muss. Nicht alle führen sie, Politiker oftmals gar nicht, aber das gehört schon zum guten Ton, um ausgewählt zu werden in den Führungsbereich, dass man eventuell eine Doktorarbeit hat. Nun ist es sehr gefährlich geworden, so wie man oftmals Doktorarbeiten in den 80er oder 90er Jahren verfasst hat. Ja, da schaute man an manchen Stellen nicht ganz so genau hin und Hauptsache die Sache hat im Umfang gestimmt. Das hat sich geändert, das interessiert auch nur im Zusammenhang mit Leuten, die Karriere machen. Ich vermute mal viele von denen, die heute hämisch schauen, was mit Frau Giffey passiert ist, was mit Frau Schawan passiert ist, was mit dem Gutenberg passiert ist, das sei nur sozusagen die Sache der anderen. Nein, ich glaube, es gibt viele Arbeiten. Und es gibt auch viele Leute, die im Augenblick sitzen, oh, wenn die bei mir da reinschauen, das ist nicht gut. Und dann kann man nur froh sein, dass man irgendwo in der Wirtschaft ist und sozusagen es niemanden wirklich interessiert, weil die Person niemanden interessiert. Wenn das etwas anders ist, wenn sie Siemens-Chef werden und haben eine Doktorarbeit abgegeben, dann kann es schon schnell passieren, dass man da mal reinschaut. Und sie sind 14 Tage später nicht mehr Siemens-Chef, weil die Unternehmen sich sowas nicht leisten können, an der Spitze zu haben, was nichts mit der fachlichen Qualifikation zu tun hat. Das heißt also, da gab es eine schlampige Tradition und die ist da. Das ist jetzt, sage ich mal, Realität. Und ich vermute mal, Frau Giffey ist nur Opfer einer Gesamtsituation, die, sag ich mal, so eben und nicht anders war. was dazu führt, dass jetzt jeder, der in die Politik geht oder eine Karriere plant, gut aufpassen wird, ob er überhaupt in diesem Bereich unbedingt eine Doktorarbeit schreiben möchte. Und auf der anderen Seite dann auch sehr genau nochmal hinschauen muss, wie korrekt, wie sauber das Ganze ist. Denn es ist ja oft auch eine Frage der Form, also wie viel man zitiert. Manche Doktorarbeit besteht nur aus Zitaten, dann wird natürlich der eigene Beitrag in Frage gestellt. Also insofern sage ich mal, es ist richtig, dass es gemacht wird. Es ist ein bisschen bigott, die Art und Weise der Häme, die das begleitet. Es gibt viele Menschen, die sich darüber freuen, die nie in der Lage gewesen wären, irgendeine Doktorarbeit zu schreiben. Aber das gehört halt zum Leben. Wenn ich da oben, ganz oben mitmischen will, Parteivorsitzender sein will, Minister sein will, Kanzler sein will, da muss ich schon ganz genau hinschauen. Ich glaube, wir haben mal versucht, die Doktorarbeit von Frau Merkel, die ist ja hinterlegt in Leipzig, mal zu schauen, wie das so ist. Journalisten sind ja neugierig. Aber mit ihrem Amtsantritt war da ein ziemlicher Deckel drauf. In der DDR-Zeit waren die sowieso politisch, sonst wären sie gar nicht zugelassen worden, zum Teil mit einem, in Russland sagt man, Schapka versehen, mit einem Hut versehen. Da musste dann halt der oder jener, Honecker oder wer auch immer, oder Ulbricht zitiert werden, je nach Zeit, wo das stattgefunden hat. Das ist heutzutage sehr viel schwerer zu bewerten. War das nun schon anbietend an das System oder war das eine ganz normale, in dieser Zeit übliche Art und Weise des Zitierens? Nun sind Techniker oftmals in einer günstigeren Situation als Gesellschaftswissenschaftler, die müssen viel mehr zitieren und viel mehr zitieren Leute, die den Zeitgeist repräsentieren, und Honecker ist nun halt vergangen. Das heißt also, es war nicht ganz einfach, da ranzukommen, aber ich glaube nicht, dass es wissenschaftliche Probleme waren, sondern mehr von der Art und Weise, wie das sozusagen sich darbaut. Natürlich für jemanden, der missliebig war oder schlecht auf einen zu sprechen war, hätte man das eine oder andere Zitat süffisant natürlich bringen können. Aber wie gesagt, das war nicht ganz einfach.
Schapka, herrlicher Begriff. Ich habe immer Sachen mal Schäppdeckel.
Ja, Schapka ist die Mütze, die oben drauf ist. Ja, es gehört eine politische Mütze überall drauf. Ja, ja. Man musste es halt, also wer in der DDR ein Medizinstudium machte und musste und promovierte, der musste halt unbedingt die großen Erkenntnisse der Sowjetwissenschaften übersetzt haben. Und ich habe mehrere Gefälligkeiten für Bekannte gemacht, wo die kamen, sagen, ich muss hier aus irgendwas zitieren, schaut doch mal bitte rein, übersetzt, das habe ich ja hingesetzt, diktiert. Dann waren dann 10 Seiten übersetzt und das reichte dann aus, um diese Arbeit einreichen zu können. Ohne dem ging es nicht. Ja. Man musste sozusagen die großen Errungenschaften der Sowjetunion herausstellen. Das ist bei Technikern auch so gewesen, obwohl es absoluter Unsinn war, denn die sowjetische Medizin war zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Höhepunkt, auf der Höhe der Zeit. Ja. Aber es ist halt so gewesen und ich vermute mal, Frau Giffey hat, sie ist ja eine ziemlich engagierte und ich vermute mal auch sehr zielstrebige Person. Also sie hat schon im Rahmen des Möglichen versucht, ihre Doktorarbeit zu schreiben, aber die Sitten waren damals andere und die Kontrollmöglichkeiten sind hier heute ganz anders.
Mhm. Kennen Sie noch das Wort Schäppdeckel?
Schöpfdeckel.
Ja, das ist thüringisch für Schöpfdeckel, auch für Hut. Also den Schöpfdeckel, ja, ja. Schöpfdeckel kennen Sie auch. Ja. Und übrigens der.
Es wird in, so wie das Mufferkübchen.
Was für Ding?
Für Marienkäfer.
Ah, Mutschekübchen.
Wird mal so ausgesprochen, mal Mutschekübchen. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist schon von Dorf zu Dorf zum Teil unterschiedlich hier.
Naja, der russische Impfstoff Sputnik hat ja nun jetzt unabhängige Prüfungen gezeigt, dass er doch sehr gut ist. Aber er wird natürlich immer von der Konkurrenz wahrscheinlich schlecht geredet. Hat sich Ihr Verhältnis zu Sputnik auch geändert?
Naja, ich bin ja schon mal froh, dass ich in der ersten Runde mit BioNTech geimpft worden bin. Ich vermute mal, da liege ich ähnlich wie Putin. Ich glaube nicht, dass Putin sich mit Sputnik spritzen lässt. Er hat da doch mehr Zutrauen zu anderen Dingen. Es ist auch in Russland ein sehr mit großen Fragezeichen versehen. Die Russen versuchen zwar nach außen hin, dass zu kommunizieren als großen Erfolg, aber im Inneren die Bevölkerung ist sehr skeptisch, also es wird sehr verhältnismäßig gemessen daran, was da so an Corona passiert auf den Dörfern, sehr wenig geimpft. Das heißt also, sicherlich hat er auch Chancen, nur die Art und Weise, wie er sich den Weg bahnt. Das heißt also jenseits der Standards, die sonst üblicherweise sind in international, das macht die Sache verdächtig. Es wird geprüft, aber bis man mit der Prüfung fertig ist, ich vermute mal auch hier mit der Impfkampagne fast durch. Insofern sage ich mal, ich glaube nicht unbedingt, dass in Deutschland Sputnik groß zum Einsatz kommt. Trotzdem natürlich in der Zeit, wo die Knappheit da ist, wird da viel diskutiert. Zweitens, es ist ja nicht anders wie die verschiedenen Impfungen in China. Wenn ich es richtig sehe, die Seychellen haben das chinesische Material genommen und haben ihre Bevölkerung durchgeimpft und durchleben jetzt gerade eine heftige vierte Welle. Das heißt also, die Wirksamkeit des Medikaments ist, also der Vakzine ist nicht so stark, wie man es hat am Anfang vermuten können. Also die Chinesen haben mehr mit Abschotten, Abdichten, Lockdown total, was wir hier gar nicht kennen. Ja, dass einfach eine Stadt wie Erfurt die Ausfahrten zugemacht werden und Schluss und dann bleibt die dort. Und da bleibt die Corona natürlich in der Stadt oder auf dem Dorf, da je nachdem, was man absperrt. Also das haben die Chinesen besser gekonnt als offensichtlich das, was wissenschaftlich an dieser Stelle passiert. Auch eine Geschichte, man hat international nicht all das vorlegen können, was vorgelegt werden müsste. Also die Tests und in welchem Umfang die passiert sind, wie neutral sozusagen die Bewertung dessen ist. Und bei Sputnik ist es nach wie vor genauso der Fall. Deswegen prüfen, 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 immer wieder prüfen. Aber wenn die wissenschaftliche Dokumentation nicht überzeugend ist, dann finde ich schon richtig, dass Europa genau hinschaut, was da passiert an dieser Stelle. Und insofern würde ich sagen, man kann es machen. Ich habe mal eine schöne Reportage eines Deutschlandfunk-Reporters gehört, der im GUM, also in dem reichsten, schönsten Kaufhaus Moskaus, sich nebenbei mal hat impfen lassen und hinterher noch als Belobigung auch noch ein Eis bekommen hat gratis. Das kann man mal für eine Reportage machen, aber so sofort würde ich das nicht hier unbedingt empfehlen wollen.
Okay, dann könnten wir nach Berlin wandern zu den Protesten, zum digitalen Impfausweis noch was sagen. Haben Sie noch Lust?
Naja, digitaler Impfausweis, es ist für Deutschland blamabel, dass wir uns so langsam an dieser Stelle bewegen. Es war ja absehbar schon im Herbst, dass wir das brauchen werden. Ich versuche immer dahinter zu steigen, warum die Politik, es sind ja nicht dumme Leute, die das machen, warum die das so verschleppen. Und ich glaube, man hat große Angst vor diesem aufgeregten Teil der Querulanten in der Gesellschaft, die ja auch wieder in Berlin haben versucht zu demonstrieren, die auch ganz offen sagen, es interessiert uns alles nicht, was hier Gerichte sagen, was ihr hier uns erzählt. Ich will jetzt das machen und das ist mein Recht, das ist die Auffassung von den Leuten. Also es sind jetzt keine Leute, die konstruktiv irgendwas in dieser Gesellschaft bewirken wollen, sondern die Querulanten, die versammeln sich heute, die können sich gut mobilisieren, die können in einem Volk mit 80 Millionen Einwohnern sind das auch Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen, die sozusagen einfach aus wirren Gründen an irgendwas sich beteiligen oder nicht beteiligen. Das muss man aushalten, aber man darf halt seine ganze Politik nicht zu stark daran ausrichten. Und wir auch, da zähle ich uns in bescheidener Weise mit dazu, wenngleich wir noch harten Widerstand geleistet haben, aber insgesamt in der veröffentlichten Meinung, im Internet, überall, ist viel zu stark auf diese Gruppe sozusagen alles ausgerichtet gewesen. Und aus diesem Hintergrund hatte man natürlich Angst und hat immer wieder Angst, Maßnahmen zu diskutieren und zu beschließen, die darauf deuten, ja, meine Lieben, ihr werdet irgendwann mal ohne Impfausweis und all den Dingen nicht reisen können, ihr werdet das nicht machen können, ihr werdet das nicht machen können, ihr werdet das nicht machen können. Davor hatte man einfach Angst, obwohl das konsequenterweise, wir haben das ja schon im August letzten Jahres angesprochen, sagen, so wird es kommen. Und insofern ist man da oft lieber im Nachgang dabei, das heißt, wenn in Europa was schon gemacht ist, wenn da schon was gemacht ist und dann sagt man, ja, wir machen das auch und verschlammt auf diese Art und Weise die Wirksamkeit. Ich meine, die ganze Debatte, Sie hören ja, es gibt keinen Impfausweis, keinen digitalen in Deutschland, das stimmt nicht. Die Thüringer Doppelgeimpften, die in den Impfzentren geimpft sind, haben alle so ein Ding, aber in der Diskussion in Deutschland findet das gar nicht statt, dass hier ein Experiment läuft, dass hier schon der Großversuch läuft. Ich glaube, in Brandenburg auch. Das findet nicht mal in der Diskussion statt. Man kriegt das gar nicht in Berlin oder in Hamburg oder München mit, weil es bei Ihnen nicht stattfindet. Und das in Thüringen passiert. Und ich kenne ja eine ganze Reihe Dutzende Leute, die schon so etwas auf ihrem Handy haben und die halt, wenn sie zur IGA gehen, das vorzeigen oder wenn sie ins Geschäft gehen, das vorzeigen. Das funktioniert wunderbar. Aber es ist viel zu langsam und viel zu spät.
Herr Lochtow, wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde die Welt besprochen. Liegt Ihnen noch was auf dem Herzen? Haben Sie noch was, was Sie besprechen würden? wollen.
Wir hätten ja Stunden Zeit, aber es ist Pfingstmontag. Wir möchten doch die Menschen nicht überfordern. Und es ist der einzige Tag, wo es ein bisschen gutes Wetter ist. Also alle Mann raus. Ja. Alles andere am Radio jetzt rumzuhängen, sozusagen gibt nicht viel Sinn. Das heben wir uns lieber für trübe Tage auf. Sie sind ja ein paar Tage nicht da. Also ich glaube, ab nächster Sendung ist Herr Hucke wieder im Gespräch. Ja. Da wünscht man Ihnen natürlich, was immer Sie in dieser Zeit treiben. Ich hoffe, große Sprünge kann man im Augenblick mit Urlaub oder sowas sowieso nicht machen.
Nee. Eine Sommerpause ist, braucht auch mal Ruhe. Also das ist ja wichtig, auch mal Ruhe. Zurück. Also Sie halten ja nicht Ruhe oder machen Sie irgendwann auch Urlaub?
Entschuldigen Sie bitte, Sie haben doch jetzt fast anderthalb Jahre Ruhe gehabt.
Ja. Ja,
ja. Sie können ja nicht mehr im Café, also jetzt geht es ja langsam los. Es geht wieder, also ich vermute mal, diese ganzen auch komplizierten Formen, also vorher anmelden und so weiter, wird auf dem wenigen Markt oder in Weimar wird das ja alles fallen, das wird jetzt gemacht werden. Interessant ist für mich nach wie vor das Phänomen, es gab ja ein kurzes Geplänkel zwischen Ramelow und dem CDU-Chef hier, also schon vor Wahlkampf natürlich, dass darauf hingewiesen worden ist, dass die ländliche Bevölkerung doch etwas Nachholbedarf hat bei Corona. Das sieht man nach wie vor. Also Hildburghausen ist deutschlandweit eine der Spitzenpositionen nach wie vor mit fast 200 Inzidenz. Das zeigt einfach, dass da viel Unvernunft ist und diese singenden Menschen dort eben halt nicht nur was zum Lachen waren, sondern bittere Realität. Da sterben einfach andere an dieser Stelle, nur weil die uneinsichtig und eben Querulanten sind. Und insofern interessant, dass Jena, Weimar und Erfurt, die eigentlich prädestiniert sind aufgrund der Dichte der Bevölkerung, auch Problemgebieten in den Städten eigentlich bei Corona schlechter dazustehen, deutlich besser dastehen. Also man muss schon das Ganze mal wissenschaftlich hinterher untersuchen, dass wir nicht nur empirisch sagen, ja, die ländliche Bevölkerung ist manchmal etwas merkwürdig.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir hören uns im Juli wieder. Bleiben Sie stabil, bleiben Sie so optimistisch und froh und angriffslustig. Ich sage
ja,
tschüss.
Jetzt wird ja vieles deutlich besser. Ich meine, ob wir in den vierten Lockdown damit rutschen, weiß ich nicht. Aber unvernünftig genug sind wir ja, wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie gestern mal in der Stadt waren.
Nö.
Naja, Sie sind ja ein ganz braver Bürger, aber wenn Sie sehen, wie die Leute schon auf dem Domplatz wieder alles besiedeln, was ein Stuhl ist und sitzen und so weiter. Es ist schön, aber eben auch schön, naja, wir haben es dreimal erlebt. Die Wahrscheinlichkeit ist auch da, dass wir es viertes Mal erleben.
Ich hoffe das nicht und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Herr Lochthofen, machen Sie es gut bis zum Juli. Okay, tschüss.
Über die Burger, wie schön die ist, reden wir dann mit Herrn Hucke.
So machen wir das. Alles tschüss, klar. Ciao. Gut.